Wie reich sind wir?
Na, du sicherlich reich an Erfahrung. Ich hingegen bin nicht der Reichste, auch aus finanzieller Sicht.
Gemeint waren doch die Deutschen im Großen und Ganzen.
Ach so, naja gut, da denke ich, nimmt aktuell der Reichtum eher ab.
Nein, Fabian, die Deutschen sind reicher als gedacht.
Wer sagt denn sowas?
Charlotte Bartels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie hat mit zwei Kollegen das Vermögen in Deutschland neu vermessen.
Dann sollten wir sie heute mal fragen, warum zumindest ich davon nichts abbekommen habe.
Unser zweites Thema könnte dich da schon auf die richtige Fährte bringen. Wir fragen nämlich, wie können sich Ältere eine Lesebrille fürs Online-Banking zulegen?
Wie meinst du das jetzt?
Rente gut, alles gut. Der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dietrich. Wir sind Sprecher des DIA.
Wie immer zu Beginn einer Ausgabe werfen wir einen Blick zurück.
Zuletzt war unser Thema Nießbrauch bei Wertpapieren. Dazu hat uns Petra aus Helmstedt Folgendes geschrieben. Ich möchte gern eine gute Bekannte beschenken, die mich seit Jahren pflegt. Da dachte ich an meine Fonds. Wie stelle ich das denn am geschicktesten an, auch im Hinblick auf die Steuern?
Und das sagt der Vermögensverwalter Stefan Albrecht dazu.
Wenn ich einen Nießbrauch einrichten möchte, ich möchte jemanden beschenken und wenn ich jetzt einem fremden Dritten etwas schenken möchte, ich weiß ja nicht, in welcher Größenordnung da irgendwas im Raum steht. Wenn es jetzt ein größerer Betrag sein soll, ist der Freibetrag bei fremden Dritten 20.000. Ich kann aber, wenn ich das ja frühzeitig mache, kann ich ja den Betrag deutlich höher schrauben, ohne dass der Beschenkte dann hohe Steuern darauf zu entrichten hat. Den Vorteil hat ja auch gerade diese Systematik mit diesen Nießbrauchsdepots. Dann kann ich dem auch zu Lebzeiten schon etwas zukommen lassen und kann auch gegebenenfalls den Dank schon ernten, dass er weiß, irgendwann hat er was davon oder sie.
Das zum Vermögen im Kleinen. Mit dem großen Vermögen beschäftigen wir uns gleich.
Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, kümmerst du dich um die Bankgeschäfte deiner Eltern?
Bei meinen Eltern hat meine Mutter die Geschäftsführung, auch was die Geldgeschäfte angeht. Aber ich darf sie beraten.
Vielleicht ist da für sie das Fintech Brügge interessant. Das ist ein junges Unternehmen, das Älteren das Online-Banking erleichtern will.
Also mir suggeriert der Name Brügge keine Ambition zur langen Kundenbindung. Ich denke da sofort an den Kultfilm Brügge sehen und...
Bleib beim Thema, Fabian. Das Fintech schreibt sich mit Y vor dem Doppel-G.
Na dann. Also will es so eine Art N26 für die älteren Jahrgänge sein?
Genau das will es gerade nicht sein. Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. müssen nämlich ihre Kontoverbindung gar nicht wechseln. Brügge ist ein Online-Portal, auf dem alle Zahlungsbewegungen der hinterlegten Konten angezeigt werden.
Aber ich meine, das bieten doch die meisten Banken sowieso schon an. Worin besteht denn dann die besondere Hilfe?
Nun ja, es gibt ereignisbezogene Ratschläge für die Kontobesitzer.
Geben Sie nicht so viel Geld für Ihre Enkel aus, oder was ist da gemeint?
Quatsch, Fabian. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Rentenversicherung überweist erstmals eine Witwenrente. Dann macht Brügge automatisch darauf aufmerksam, dass in Verbindung mit einer schon bestehenden Rente eine Steuerpflicht entstehen kann.
Sowas ist tatsächlich hilfreich.
Brügge prüft zum Beispiel auch, ob die Stromrechnung überdurchschnittlich hoch ausfällt und hilft gegebenenfalls bei der Suche nach einem günstigeren Anbieter.
Aktuell nicht unwichtig, also auch nicht schlecht.
Und die Software fahndet nach kritischen Abbuchungen, die gegebenenfalls innerhalb der Widerspruchsfrist noch rückgängig gemacht werden können.
Okay. Vielleicht wirklich interessant, auch für meine Mutter. Nur, ich will ja weiter beraten können und auch den Überblick haben.
Genau dafür hat das Startup eine spezielle Tandemlösung parat. Und für all jene, die im höheren Alter ohne Hilfe ins Online-Banking einsteigen wollen, gibt es Anleitungen, die nur bei den Neulingen auftauchen. Brügge passt sich also den Nutzern sehr genau an, entsprechend der Stärken oder auch der Schwächen des Kontoinhabers. Man kann also sagen, Brügge ist eine Lesebrille fürs Online-Banking.
Ob mit oder ohne Lesebrille, ich lese das wohl mal in Ruhe nach.
Sie können das natürlich auch tun. Sie finden das Interview mit Cornelia Schwertner, sie ist eine der drei Gründerinnen von Brügge, auf www.dia-vorsorge.de.
Aber nun zu unserem heutigen Thema. Wie vermögend ist Deutschland?
Und wie genau wird das eigentlich berechnet?
Das erklärt uns gleich Charlotte Bartels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist Mitautorin einer Studie zur Vermögensverteilung in Deutschland.
Frau Bartels kennt sich als Mitarbeiterin beim sozioökonomischen Panel bestens mit der Datenlage aus.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Frau Bartels.
Hallo.
Guten Tag, Frau Bartels. Ihre Forschungsthemen sind Verteilung und Ungleichheit. Gibt es denn da Tage, an denen Sie aufgrund Ihrer Forschungsergebnisse so ins Grübeln geraten, weil Vermögen ziemlich ungleich verteilt ist?
Die Frage nach dem Grübeln ist für eine Wissenschaftlerin natürlich auch eine lustige, weil das tun wir natürlich die ganze Zeit.
Okay.
Insbesondere für dieses Projekt haben wir sehr lange gegrübelt, Daten gesucht, ausgewertet und wieder gegrübelt, weil es allein ein Jahr ungefähr gedauert hat, nur zusammenzutragen, wie sich das Gesamtvermögen der Deutschen seit Ende des 19. Jahrhunderts zusammengesetzt hat und im Aggregat aussieht und dann zu verstehen, wie es verteilt ist, nochmal ein Jahr. Also wir haben sehr viel gegrübelt und immer wieder gegrübelt, ob der Trend, den wir jetzt finden, auch der ist, der richtige ist. Weil das eben im Unterschied zu anderen ökonomischen Analysen nicht die eine Methode gibt, die man anwenden sollte, sondern sehr viel Erfahrung und Grübeln notwendig ist, um dann zu einem schlüssigen Ergebnis zu kommen.
In dieser Studie untersuchen Sie einen ziemlich langen Zeitraum. Und Sie und Ihre Kollegen kommen dabei zum Fazit, dass Deutschland erheblich reicher ist, als in den offiziellen Statistiken bislang zu sehen war. Wie konnte es zu solch einer Verzerrung in den Erhebungen kommen?
Das ist eine sehr komplexe Frage, die erstmal damit zusammenhängt, dass es gar nicht eindeutig ist, wie man Vermögen bewerten soll. Und die Entscheidung, wie dann Vermögen bewertet wird, variiert mit dem Zweck für die Verwertung dieser Daten. Also zum Beispiel für die Vermögensteuer wird Vermögen auch zu Einheitswerten erfasst und eben nicht zu Marktwerten. Und solche Entscheidungen haben dann langfristige und internationale Konsequenzen. Zum Beispiel haben sich die europäischen Behörden bisher entschieden, Unternehmen eher nach Buchwerten zu bewerten und nicht nach Marktwerten. Die amerikanische Fed entscheidet sich aber, alle Unternehmen, auch die nicht börsennotierten Unternehmen, nach Marktwerten zu behandeln. Und wenn wir diese Methodik, was wir gemacht haben, auf deutsche Unternehmen anwenden, sind deutsche Unternehmen eben viel mehr wert, als sie bisher von den Statistiken in Deutschland ausgewiesen wurden.
Was bedeutet das denn jetzt unterm Strich für die Deutschen? Wie viel reicher sind sie?
Also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Unternehmensvermögen weiterhin anschauen, verdoppeln die sich. Also nach den bisherigen Werten ist das Unternehmensvermögen der Deutschen 2.000 Milliarden Euro wert, aber nach unserer neuen Berechnung 4.000 Milliarden Euro.
Bei den Immobilien ist das auch?
Bei den Immobilien haben wir auch Korrekturen vorgenommen, weil in den offiziellen Statistiken nur ein Wert für Land pro Bundesland einfließt und wir haben uns einen Immobilienpreisindex für verschiedene Regionen Deutschlands angeschaut, den Bovingesa-Preisindex, und den angewendet. Und auch da steigt das Immobilienvermögen um 2.000 Milliarden Euro. Aber
das
Immobilienvermögen in Deutschland auf 8.000 Milliarden Euro geschätzt. Und wir kommen jetzt auf 10.000 Milliarden Euro.
Das unterschätzte Vermögen verteilt sich ja nicht gleichmäßig auf die Bevölkerung. Also nicht jeder hat eine Immobilie oder ein eigenes Unternehmen. Werden nach Ihren neuen Berechnungen die Verteilungen anders? Gibt es eine größere Ungleichheit nach Ihren Berechnungen?
Im Endeffekt bleiben wir bei ähnlichen Ergebnissen zu den Ungleichheitsmaßen, weil zwar einerseits die reichere Hälfte, die Immobilien und die Unternehmen besitzt, nach unseren Neuberechnungen vor allen Dingen reicher wird, aber weil wir erstmals den Ansatz verfolgen, die Befragungsdaten hochzurechnen auf makroökonomische Aggregate, wird auch die ärmere Hälfte reicher. In den Befragungsdaten werden nämlich die Vermögen, die in Girokonten gehalten werden, gar nicht ausreichend erfasst. Und vielleicht wissen Sie das auch aus Ihrem Bekannten- und Freundeskreis oder von sich selber. Man hält viel in Deutschland in bar oder auf dem Girokonto. Und wenn wir das hochrechnen, werden auch die ärmeren Haushalte reicher.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, basieren ja die Daten zur Vermögensverteilung auf Grundlage von repräsentativen Befragungen. Da stellt sich doch die Frage, ob die richtig Reichen denn da korrekt erfasst werden, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie da etwas verschwiegener sind und schwerer zu messen. Haben Sie da in Ihrer Studie Erfahrung gemacht oder was anders gemacht als in der Vergangenheit?
Es ist ja ein bekanntes Problem, dass allein statistisch Reiche seltener anzutreffen sind und deswegen in Befragungsdaten seltener erfasst sind und ja auch vielleicht weniger von ihrem Vermögen angehen. Also gibt es schon etablierte statistische Methoden, wie man das adressieren kann. Und mit statistischen Modellen den oberen Rand schätzen kann. Dafür braucht man dann aber irgendeine Information, um was uns fehlt. Und wir nehmen nur zwei grobe Informationen aus der Manager-Magazin-Reichenliste, nämlich wie viele Haushalte ungefähr superreich sind, laut deren Reichenliste, und ab welchem Vermögen sie als superreich gelten.
In der öffentlichen Diskussion taucht immer mal wieder die Behauptung auf, dass die Mittelschicht von der Vermögensentwicklung abgehängt worden ist. Spiegelt sich das in Ihren Ergebnissen wider?
Nein, denn die Mittelschicht ist ja zu überwiegendem Maß selber Immobilienbesitzer. Hier sollte ich vielleicht noch vorher sagen, Mittelschicht ist auch ein soziologisches Konzept. Es ist nicht eindeutig, wie wir das definieren wollen. Und je nachdem, wie man das nun definiert, kommt man vielleicht zu unterschiedlichen Ergebnissen, was die Mittelschicht besitzt. Wir definieren es rein statistisch als die Bevölkerung, die sich, wenn wir sie alle Haushalte einmal aufreihen, von niedrigstem Vermögen zu höchstem Vermögen, zwischen dem mittleren Vermögen und dem Vermögen der oberen 10% einreihen, also von 50-90% in der Vermögensverteilung. Und die ist statistisch gesehen zu Großteil Immobilienbesitzer, wo wir hohe Preissteigerungen seit 2010 gesehen haben für deren Häuser. Die sind also auf dem Papier reicher geworden und konnten mit ihrem Vermögenswachstum auch mithalten mit den oberen 10%, die zu größeren Anteilen Unternehmen besitzen, die mehr wert geworden sind.
Mhm. Ja, bleibt aber für mich schon noch die Frage, was ist denn jetzt wirklich reich? Also wir haben ja in Deutschland im letzten Jahr erlebt, da gibt es Menschen, die doch für den einen oder anderen als sehr begütert gelten, die sich zur Mittelschicht definieren. Wie definieren Sie denn jetzt wirklich reich?
Ich hatte ja eben gesagt, wir reihen einfach die Haushalte auf und gucken dann, wer es bei in der Mitte bei 50%, wäre es bei 90% oder 99%. Und diese Grenzen, zum Beispiel für die Mitte, liegen bei ungefähr 150.000. Und zu den obersten 1%, also den reichsten 1%, gehört man mit ungefähr 10 Millionen Euro Vermögen.
Wir haben jetzt viel über die Mittelschicht gesprochen und über die obere Hälfte. Lassen Sie uns doch mal auf die vermögensärmere Hälfte schauen. Was ist mit dieser im Untersuchungszeitraum passiert?
Hier haben uns die Ergebnisse tatsächlich schockiert. Wenn man seit Ende der 70er Jahre auf die Daten schaut, sieht man, dass sich das Vermögen der unteren Hälfte eigentlich kaum nach oben entwickelt hat. Preisbereinigt, also wenn wir den Anstieg der Verbraucherpreise rausrechnen, haben die seit dem Ende der 70er Jahre 20.000 Euro im Durchschnitt.
Ist das eine Ursache dafür, dass dort wenig Immobilienbesitz vorhanden ist, dass sich diese untere Hälfte wenig verändert hat?
Genau, das Problem liegt daran, dass sie ihr Geld hauptsächlich in Sparkonten oder in Lebensversicherungen halten und dass die Preissteigerung für Immobilien und Unternehmensbesitz dadurch an dieser Gruppe komplett vorbeigehen.
Unser Kernthema ist ja Rente. Und ich denke, das ist ja auch ein Thema für Ihre Studie, wenn wir zumindest dem einen oder anderen Finanzexperten Glauben schenken. Denn aus diesem Kreis werden die Berechnungen kritisiert, weil Rentenansprüche nicht ausreichend berücksichtigt werden. Wie betrachten Sie denn diese Meinung?
Dazu haben wir natürlich auch Expertise im Haus, hier am DEW. Und mit Co-Autoren haben wir eine neue Studie angefertigt, die da einen Trend auch für Deutschland berechnet. Also Kollegen von mir haben das schon in der Vergangenheit gemacht. Wir haben es jetzt nochmal neu gerechnet mit genau den neuen Methoden, die wir für dieses langfristige Papier auch entwickelt haben, mit den besagten korrigierten Unternehmens- und Immobilienvermögen. Und dann können wir ganz klar zeigen, dass natürlich die untere Hälfte und auch die Mittelschicht davon profitiert, wenn wir jetzt die zukünftigen Rentenansprüche einfach addieren. Also der Vermögensanteil der unteren Hälfte steigt dann von ungefähr 4 auf ungefähr 8%, der Vermögensanteil der mittleren 40% um 10 Prozentpunkte von 30 auf 40%. Das ist natürlich ein gerechtfertigter Einwand, das sollte man als Wissenschaftler auch untersuchen. Für den internationalen Vergleich ist es aber trotzdem nicht so klar, dass man das machen sollte. Also in unserer langfristigen Studie haben wir uns ganz eindeutig auch inhaltlich dafür entschieden, marktfähige Vermögensarten zu untersuchen, die man am Markt verkaufen kann. Und das kann man eben nicht mit der staatlichen Altersvorsorge.
Sie haben Verteilung und Gleichheit bzw. Ungleichheit beschrieben über Anteile an den einzelnen Vermögensklassen und wie groß das Vermögen dieser Klasse ist. Es gibt aber in der Wissenschaft auch den sogenannten Gini-Koeffizienten. Der ist nicht ganz unumstritten, wird aber auch oft mal eingesetzt. Erklären Sie doch mal, was ist der Gini-Koeffizient, was berechnet er und Wie ist die Lage in Deutschland denn, wenn man sich den Koeffizienten anschaut?
Also das Schöne an dem Gini-Koeffizienten ist, dass er all diese ganzen komplexen Eigenschaften der Vermögensverteilung auf eine Zahl reduziert, die zwischen 0 und 1 liegt. 0 würde uns angeben, alle haben das gleiche Vermögen. 1 würde uns angeben, einer besitzt alles. Alle Spielräume dazwischen kann man nun also gefüllt sehen über die Länder, über verschiedene Vermögenskonzepte, über die Zeit. Aber für politische Schlussfolgerungen und für die öffentliche Debatte denkt man mittlerweile auch unter Wissenschaftlern, ist es vielleicht ein wenig heterogener, wenn wir uns die Vermögensanteile von 3 verschiedenen oder 4 verschiedenen Gruppen angucken, wie wir bisher ja auch getan haben. Die untere Hälfte, die eben kaum Immobilien besitzt, die mittleren 40%, die nur Immobilien besitzt und die obersten 10 oder 1%, die hauptsächlich Unternehmen besitzen. Und da kann man dann komplexere Trends und auch Schlussfolgerungen draus ziehen. Aber wir haben natürlich den Gini-Koeffizienten auch berechnet und der entwickelt sich ähnlich zu den langfristigen Konzentrationsmaßen, wie zum Beispiel dem Vermögensanteil für die obersten 10% oder 1%.
Wie groß ist er denn in Deutschland? Sie sagten, er liegt zwischen 0 und 1. Welchen Wert hat Deutschland?
Unsere Ergebnisse zeigen auf einen Gini-Koeffizient von ungefähr 0,76.
Kommen wir mal zu einer regionalen Betrachtung. Welche Unterschiede erkennen Sie denn in Ihrer Studie zwischen zum Beispiel neuen und alten Bundesländern? Gibt es da Auffälligkeiten?
Ja, eindeutig. Einerseits haben die Haushalte in den neuen Bundesländern deutlich an Vermögen zugelegt seit den 1990er Jahren. Aber wenn wir jetzt gucken heute, wie groß sind denn die Vermögensdiskrepanzen im Durchschnitt, sehen wir, dass das durchschnittliche Vermögen eines ostdeutschen Haushalts immer noch halb so hoch ist wie das Vermögen eines westdeutschen Haushalts.
Und gibt es auch in den alten Bundesländern Unterschiede, zum Beispiel im Nord-Süd-Gefälle?
Ja, vor allen Dingen große Unterschiede gibt es in dem Prozentsatz der Bevölkerung, der Häuser hat und wie viel wert diese Häuser sind. Mhm. Und da sehen wir eben große Diskrepanzen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, wo im Schnitt dann in Ostdeutschland weniger Häuser besessen werden von der Bevölkerung. Aber auch zwischen Süd- und Norddeutschland sind die Quoten leicht unterschiedlich. In Süddeutschland hat man häufiger Häuser und sind diese Häuser auch tendenziell mehr wert.
Sie haben die Daten von 1895 bis 2018 ausgewertet. Das ist ein außergewöhnlich langer Zeitraum, in dem auch viele einschneidende Ereignisse stattfanden. Es gab 2 Kriege, es gab die Hyperinflation, es gab die Weltwirtschaftskrise, nach dem Zweiten Weltkrieg den Lastenausgleich. Warum ein solch langer Zeitraum?
Ja, die Motivation für historisch forschende Wissenschaftler ist natürlich erstmal auch einzuordnen, wo stehen wir heute. Wenn behauptet wird, Vermögen ist immer ungleicher verteilt oder die Ärmeren werden immer ärmer, wollen wir erstmal beantworten, ist es denn wirklich so? Haben wir überhaupt eine historisch hohe Ungleichheit heute in Deutschland? Und da können wir ganz eindeutig nun beantworten, nein. Die Vermögenskonzentration war Anfang des 19. Jahrhunderts viel höher als heute. Damals hatten 1% der Bevölkerung die Hälfte des Vermögens, heute nur noch 27%. Hier können wir also nun ganz klar für die Debatte liefern, viele Menschen sind in Deutschland auch relativ reicher geworden über die Zeit.
Und warum ausgerechnet 1895? Es hätte ja auch 1900 sein können.
Ja, ganz langweilig. Da wurde die Vermögenssteuer in Preußen eingeführt und somit haben wir das erste Mal Daten.
Ah, okay. Mhm.
Jetzt haben Sie ja eben diesen langen Betrachtungszeitraum. Und gibt es denn in der Vermögensgeschichte der Deutschen irgendeine Sache, die Sie komplett überrascht hat oder eine Phase, die Sie besonders beeindruckt hat?
Ja, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist natürlich faszinierend, weil da so viel passiert und wir als Deutsche erstmal dachten, Deutschland hat so eine turbulente Geschichte im Vergleich zu den Ländern, die bisher untersucht wurden, Frankreich, USA, Großbritannien, da muss der Weg ganz anders aussehen als bei den bisher untersuchten Ländern. Und dann haben wir gesehen, nein, Deutschland sieht genauso aus. Und das fanden wir dann erstmal aus publikationstechnischen Gründen doof, weil dann ist ja nichts Interessantes, was wir in Deutschland finden. Aber als wir länger drüber nachgedacht haben, haben wir dann gemerkt, nein, das ist gerade total spannend, weil es heißt, dass die großen Zerstörungen, die in Deutschland durch die Bomben passiert sind, diese Hyperinflation, die wir in einem Jahr erlebt haben, gar nicht so drastische Effekte haben kann, wenn die anderen Länder ähnliche Bewegungen haben. Sondern dass letztendlich die Vermögensverteilung, also die Konzentration von Vermögen am obersten Rand, viel mehr internationale Triebkräfte hat. Also Inflation haben auch die anderen Länder gesehen, aber über längere Zeiträume. Höhere Besteuerung von Kapital und von Einkommen ist in all diesen Ländern, die ich gerade genannt habe, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt worden. Die große Depression, Börsenkollaps, die den obersten Unternehmern einfach das Unternehmensvermögen drastisch reduziert hat, gab es auch in all diesen Ländern. Also das fanden wir eigentlich so das faszinierendste Ergebnis, dass wir erstmal dachten, oh, Deutschland ist langweilig, warum sieht es so aus wie die anderen Länder? Aber dann daraus zu Schlussfolgern, nee, es sind dann wohl doch eher internationale Trends zu Preisentwicklung, Besteuerung, die die Vermögensverteilung verändern und nicht so sehr, ob man riesige Teile des Landes verliert und Flüchtlingsbewegungen erlebt.
Zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer zwei wiederkehrende Fragen. Die erste lautet wie folgt: Was halten Sie von einem staatlich organisierten Fonds für die Altersvorsorge?
Also eine kapitalgedeckte Grundsicherung für alle durch einen staatlich verwalteten Fonds kann sicherlich ein sinnvolles zusätzliches Instrument sein, um das Alterssicherungssystem in Deutschland langfristig zu stabilisieren. Aber mitdenken muss man natürlich bei sowas immer, dass die Ausweitung der Kapitaldeckung bedeutet, dass einige Beitragszahler doppelt zahlen müssen. Das ist also keine Reform, die wir von heute auf morgen beschließen können, sondern wo man langfristig planen muss und den Übergang graduell gestalten muss.
Unsere zweite Frage, die ist sehr persönlich. Wie gut sind Sie denn fürs Alter aufgestellt?
Wir versuchen natürlich strebermäßig nach unseren Forschungsergebnissen alles zu machen. Also gesetzlich zahle ich natürlich ein und in die betriebliche Altersvorsorge auch, aber ich spare auch privat, zum Beispiel in Form von Aktien und ETFs, um auch die Unternehmensgewinne mitnehmen zu können. Und die Preissteigerung am Immobilienmarkt wollen wir auch mitnehmen. Also haben wir auch eine Immobilie gekauft, die wir abbezahlen.
Frau Bartels, wir sehen, Sie haben auch einen ganz praktischen Nutzen aus Ihrer Studie gezogen und sich entsprechend aufgestellt. Vielen Dank für die recht interessanten Informationen. Wenn Sie noch Fragen haben oder noch die eine oder andere Information möchten, schreiben Sie uns einfach an die Mailadresse info@dia-vorsorge.de. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Bartels und wir wünschen Ihnen, grübeln Sie so weiter.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Bartels. Und ich sag mal, Rente gut, alles gut.
So, Fabian, was bleibt?
Ernüchterung.
Warum das denn?
Na, ich habe weder eine Immobilie noch ein eigenes Unternehmen. Da bleibe ich wohl auch auf längere Sicht eher in der unteren Hälfte.
Kopf hoch, Fabian. Du hast ja noch einen langen Weg vor dir. Vielleicht steckt ja ein kleiner Steve Jobs in dir und du kommst noch mal mit der eigenen Firma ganz groß raus.
Naja, also Rollkragenpullover stehen mir schon mal nicht. Und zweitens, wer macht dann denn den Podcast mit dir?
Da hast du auch wieder recht. Also lassen wir es, wie es ist.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.